Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Tomasz Halik ist katholischer Priester, Soziologieprofessor und einer der wichtigsten Intellektuellen in Tschechien. Mit Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Vor einigen Jahren hat er den Templeton-Preis bekommen, der auch als inoffizieller Nobelpreis für Religion gehandelt wird. Haliks Wort hat Gewicht, auch weil er auf eine bemerkenswerte persönliche Geschichte zurückblicken kann. Zur Sowjetzeit war er in der Untergrundkirche aktiv. 1972 wurde er heimlich zum Priester geweiht. Sein neuestes Buch heißt Der Nachmittag des Christentums und Halik beschäftigt sich darin mit der heutigen Lage der Kirchen und des Christentums. Mein Kollege Andreas Mein hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Wie soll man denn diesen Titel verstehen, Nachmittag des Christentums? Ist das positiv oder negativ gemeint?
Also eindeutig positiv ist es gemeint. Halik ersehnt geradezu den Nachmittag. Das ist natürlich als Bild zu verstehen. Den Vormittag schätzt er auch. Ein neuer Tag beginnt, alles scheint auf Null gestellt. Also wie beim Frühling auch, alles wird wach. Aber dann kommt der Mittag und nach dem Mittag kommt die Mittagskrise. Und in der stecken wir aus Haliks Sicht. Er meint Mittagskrise nicht nur bezogen auf die katholische Kirche oder das Christentum, sondern auch insgesamt auf die Gesellschaft. Und vielleicht empfindet sich ja auch der eine oder die andere gerade individuell in einer Mittagskrise angesichts galoppierender Krisen, die einerseits real sind und andererseits ja auch genutzt werden, um Ängste zu schüren.
Und wir reden hier in einem Religionsmagazin. Deshalb die Frage, worin zeigt sich denn jetzt die Mittagskrise der katholischen Kirche?
Ja, Sie sprechen von katholischer Kirche und nennen damit Ross und Reiter. Das stört mich manchmal bei Halik, dass er immer nur verallgemeinert von der Kirche spricht und dann Krisensymptome der katholischen Kirche meint. Also Mittagskrise. Da wären die hinlänglich bekannten Phänomene, die wir ja hier auch immer wieder besprechen. Kirchengemeinden kollabieren, weil keine Priester vorhanden sind. Ja, und dann vor allem eben auch die tiefe Verletzung durch den Missbrauchsskandal, also sexuelle Gewalt ausgeübt von Priestern. Darüber hinaus, ich sage mal, nennt er diverse Ismen, also Traditionalismus, Klerikalismus oder Triumphalismus. Das sind für ihn Krisenphänomene. Die benennt Tomasz Halik sehr deutlich und gehört damit ganz und gar, also auch wenn ich nicht viel von diesem Lagerdenken halte, er gehört zum Reformlager.
Und was ist jetzt aus seiner Sicht der Weg raus aus der Mittagskrise und rein in den Nachmittag?
Halik plädiert für eine neue Reformation. Damit meint er allerdings keine Spaltung, auch wenn er in der katholischen Kirche durchaus Spaltungstendenzen beobachtet. Wenn Halik von einer neuen Reformation spricht, dann warnt er einerseits vor einem weiteren schmerzhaften Schisma und andererseits davor, diese Reformation könnte auf halbem Wege stehen bleiben, könnte Hoffnungen enttäuschen. Also eine neue Reformation müsse zwar zu einer Reform deformierter oder deformierender Strukturen führen, so schreibt er, aber auf dieser ersten Stufe dürfe diese Reform nicht erstarren. Sie müsse, und da lehnt sich dann Halik an Ignatius von Loyola an, den Gründer des Jesuitenordens, also diese Reformation müsse tiefer gehen. Sie müsste viel grundsätzlicher sein und vor allem auch geistlich.
Bevor wir gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen, wie so eine erneuerte Kirche aus Haliks Sicht aussehen könnte, wie liest sich das Buch denn? Wie schreibt er?
Also ich bin da durchaus ein bisschen ambivalent. Mein Urteil ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen. Ich lese so ein Buch in der Freizeit, abends, früh morgens oder im ICE. Also immer wieder auch unterbrochen. Also, und ich habe lange gebraucht für die Lektüre, auch weil ich zwischendurch immer mal wieder ins Stocken gekommen bin. Manchmal war mir das Ganze ein bisschen zu assoziativ. Halik springt schon mal von hier nach dort und ganz am Schluss, da macht er dann auch transparent, wie dieses Buch entstanden ist. Also innerhalb von 6 Jahren zwischen 2015 und 2021, ein Zeitraum, in dem Halik viel auch in den USA gelebt hat an renommierten und den renommiertesten Universitäten überhaupt. Und das merkt man dem Buch auch ein bisschen an. Es ist nicht am Stück entstanden, sondern beeindruckt hiervon und davon. Das werden viele Leserinnen und Leser auch durchaus genießen, dass es so assoziativ ist. Für mich rumpelt dieses Buch aber manchmal, auch weil die Übersetzung auf mich, der ich kein Tschechisch kann, manchmal etwas holprig wirkt. Aber insgesamt erscheint mir das Buch relevant für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar prophetisch und besonders zum Ende hin, die letzten 100 Seiten. Die habe ich in den vergangenen Tagen wie im Rausch gelesen. Für mich super spannend, manchmal fast wie ein Thriller.
Und was war das Spannende?
Das Spannende für mich vor allem, wie Halik an die Ränder geht. Also die Weite des Denkens, der Mut, sich einzulassen auf das andere, den anderen in jeglicher Hinsicht. Also um es konkreter zu machen, der setzt einerseits komplett ausgerechnet auf Mystik. Empfiehlt Mystiker der frühen Neuzeit wie Johannes vom Kreuz oder Teresa von Avila. Andererseits hat Halik die sogenannten Nonnen im Blick, also jene, die bei der Frage nach der Konfessionszugehörigkeit ankreuzen, dass sie keiner angehören, also die Konfessionslosen oder wie sie selbst sagen, die Konfessionsfreien. Von denen will er lernen, mit ihnen in Dialog kommen. Und dabei interessiert er sich allerdings, das muss man dazu sagen, weniger für dogmatische Atheisten. Die findet er ebenso fundamentalistisch, also gefährlich, wie dogmatische Christen oder Juden oder Muslime. Dogmatischer Atheismus ist für ihn Religion, also eine falsch verstandene Religion. Undogmatische Atheisten dagegen, die seien undogmatischen Gläubigen ausgesprochen nahe. Sie verbinden, dass sie wissen, dass sie nichts wissen. Und Halik in einem der stärksten Kapitel des Buchs, ja, der geht ganz, lässt sich ganz und gar ein auf atheistisches Denken, Fühlen, Leben und sieht darin eine Bereicherung. Aber dazu muss man auch sagen, klar wie sonst kaum einer bekennt er, was ihn unterscheidet, also was sein Vertrauen begründet. Also ich fände es ausgesprochen spannend, mal zu erfahren, wie zum Beispiel ein konfessionsfreier Humanist oder wie Nonnen dieses Buch lesen.
Und wie werden es die Katholiken lesen?
Also die werden, die einen so, die anderen so. Also ich würde mal sagen, Halik sitzt zwischen allen Stühlen. Also rückwärtsgewandte Kreise dürften ihn definitiv ablehnen, weil er auf der Suche nach einer ganz und gar reformierten Kirche ist. Auch wenn es eben eine Reform durchaus im Geiste der Jesuiten ist, die er meint. Ja, und weil er ganz und gar, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, ein Parteigänger von Papst Franziskus ist. Dies allerdings auch auf einer spirituell-geistig-geistlichen Ebene. So bezeichnet er Franziskus' Enzyklika Fratelli Tutti als, Zitat, das wichtigste Dokument unserer Zeit, dessen Bedeutung der mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vergleichbar ist. Jetzt umgekehrt, also bestimmte fortschrittliche Kreise, die dürften ihn ablehnen, weil Halik immer wieder betont, dass Christen und Kirchen der Zukunft in die Tiefe gehen werden, als Suchende, als Fragende, als Hörende. Es geht ihm um eine Hinwendung zum Innersten, zum Herzen, auch wenn so eine Hinwendung zum Inneren bei ihm keineswegs eine Abkehr von der Welt ist. Ganz im Gegenteil, aber es ist so die Abkehr vom Ego und die Hinwendung zum wahren Selbst. Und Katholiken wiederum, denen Spiritualität wichtig ist und die zugleich offen sind für neue kirchliche Wege, die werden dieses Buch womöglich lieben. Interessant könnte es auch sein für nicht-katholische oder nicht-konfessionelle Leser, die neugierig sind, was sich tut bei zeitgenössischen katholischen Denkern. Und so ist es wohl auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gegangen. Der hat im Sommer bereits in einer Laudatio für Wolfgang Huber, den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden, aus diesem Buch zitiert. Steinmeier, Protestant wie Huber, bezeichnete dieses Buch wortwörtlich als eine schonungslose Analyse gerade des europäischen Christentums, das Abschied zu nehmen hat von vielen Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten seiner tausendjährigen prägenden Präsenz in Europa. Und weiter Zitat, und dass dieser Abschied nicht anders als schmerzlich sein kann, stellt Halik eindrücklich dar.
Und was sind dann bei Halik die Konsequenzen aus dieser schonungslosen Analyse? Also was folgt dem Abschied?
Es folgt daraus, dass man sich verabschieden müsse, so Halik, von langfristig zumindest von den klassischen Pfarrgemeinden. Es gilt für ihn, Zentren aufzubauen, wo über Spiritualität nachgedacht wird, wo Kontemplation geübt und wo geistliche Begleitung angeboten werden. Und das sollen Priester machen, aber auch Nichtpriester, die wiederum kirchlicherseits sozusagen gesendet werden. Am Ende läuft bei Halik immer wieder alles hinaus auf Kontemplation, auf innere Sammlung, auf ein geistiges Sich-Versenken. Und wenn man dieses Buch weiterdenkt und es einem womöglich gelingt, Haliks Ansätze ansatzweise zu leben, könnte es zu einem endgültigen Abschied kommen. Abschied von konfessionellem oder religiösem Lagerdenken.
Andreas Mein war das über Tomasz Haliks jüngstes Buch. Es heißt Der Nachmittag des Christentums, eine Zeitansage. Übersetzt von Marketa Barth unter Mitarbeit von Udo Richter. 320 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 22 Euro.